Moin, liebe Stunis! Hallo und herzlich willkommen! Kurz vor Weihnachten ist hier noch eine Podcast-Folge zur Vorlesung Algebra 1. Und zwar ist das der Rückblick auf Kapitel 5, Irreduzibilitätstest. Kurzes Kapitel, kurze Podcast-Folge, würde ich mal sagen. In Satz 5.1 haben wir uns Polynomringe über Körpern angeschaut und haben uns da überlegt, erstens, dass wenn wir eine Nullstelle eines Polynoms haben, in dem Körper, über dem das Polynom definiert ist, dass dann der Linearfaktor x minus diese Nullstelle ein Teiler des Polynoms ist. Dann haben wir daraus abgeleitet, dass wenn der Grad eines Polynoms mindestens 2 ist und das Polynom Nullstellen im Körper hat, dass dann das Polynom nicht irreduzibel sein kann in kx, wenn jetzt k der Körper ist. Und dann haben wir uns noch überlegt, dass wenn wir uns ein Polynom p aus kx anschauen und das Polynom nicht das Nullpolynom ist, dass dann die Anzahl der Nullstellen in dem Körper, über dem es definiert ist, durch den Grad nach oben beschränkt ist. Ein paar kleine Kommentare. Man kann Kriterium B benutzen, um bei Polynomen von gewissen Graden Irreduzibilitätskriterien aufzustellen, die mit Nullstellen zu tun haben. Da kommt gleich ein kleines Beispiel von mir. Und bei C möchte ich noch darauf hinweisen, dass es hier nur um Nullstellen geht, die wir in dem dazugehörigen Körper finden. Woanders auf der Welt kann es durchaus noch andere Nullstellen geben. Wir haben ja gesehen, dass man in Polynome durchaus sehr unterschiedliche Sachen einsetzen kann. Ich kann also zum Beispiel ein Polynom aus Qx haben und das hat dann in Q so und so viele Nullstellen, aber in einem anderen Körper vielleicht noch ein paar mehr. Und wenn ich da noch ganz anderes Zeug einsetze, zum Beispiel Matrizen, Abbildungen, was auch immer, dann kommen da vielleicht noch viel mehr Nullstellen raus, halt ganz woanders. Das ist ganz wichtig, sich das zu merken, denn häufig wird das, was wir da bewiesen haben, verkürzt und dann falsch wiedergegeben. Die falsche Version ist dann, ein Polynom hat höchstens so viele Nullstellen, wie der Grad angibt. Und das ist so in dieser Allgemeinheit falsch. Das stimmt einfach nicht. Und ich lade Sie herzlich ein, sich Beispiele zu überlegen. Schnappen Sie sich einfach mal ein Polynom vom Grad 3 oder 4 oder so und dann suchen Sie mal auf der Welt nach möglichst vielen unterschiedlichen Nullstellen, um zu zeigen, dass es eben allgemein nicht durch den Grad beschränkt ist. Das muss man dann schon ein bisschen genauer sagen. Okay, wenn wir jetzt ein Polynom haben vom Grad, sagen wir mal 2 oder 3, und wir finden eine Nullstelle in dem Körper, über dem das Polynom definiert ist, dann haben wir da ja so einen Linearfaktor, x minus Nullstelle, der ein Teiler des Polynoms ist, und dann können wir sehen, dass das Polynom deswegen nicht irreduzibel ist. Wie ist es denn andersrum? Schnappen Sie sich doch mal ein Polynom, das nicht irreduzibel ist, auch wieder von Grad 2 oder 3 erstmal, und gucken Sie doch mal, ob dann aus der Nicht-Irreduzibilität folgt, dass man eine Nullstelle finden kann. Und überlegen Sie mal, ob es dann unterschiedlich ist in der Argumentation, ob wir jetzt wirklich über einen Körper arbeiten, so wie in Satz 5.1, oder ob wir vielleicht nur über einen Ring arbeiten, der nicht unbedingt ein Körper ist. Da könnten Sie zum Beispiel mal Z und Q miteinander vergleichen. Das ist wirklich sehr interessant, was da so passieren kann. Satz 5.2, das berühmte Kriterium von Eisenstein. Da haben wir eine Möglichkeit, auf Irreduzibilität zu testen, wenn wir über einem Ring arbeiten und einem dazugehörigen Quotientenkörper. Der Ring muss also am besten faktoriell sein. Wir werden sehen, wo das im Beweis eine Rolle spielt, denn wir brauchen das Konzept von primitiven Polynomen und das funktioniert nur, wenn man ein Konzept von Teilerfremdheit hat. Und in faktoriellen Ringen ist das garantiert, in schwächeren Ringen im Allgemeinen nicht. Da haben wir Beispiele gesehen. Deswegen sind wir hier auf der sicheren Seite, wenn wir sagen, dass wir einen faktoriellen Ring haben und dann einen dazugehörigen Quotientenkörper. Dann kann man gewisse Kriterien an die Koeffizienten stellen, die witzigerweise dazu führen, dass man zeigen kann, dass das Polynom irreduzibel ist. Und zwar in dem Polynomring über dem Körper, also dem großen Polynomring. Bei primitiven Polynomen kann man dann auch direkt darauf schließen, dass das Polynom auch über dem Ring irreduzibel ist. Im Allgemeinen weiß man das nicht. Aber der Beweis funktionierte so, dass wir uns auf primitive Polynome zurückgezogen haben und dann da argumentiert haben. Und wir haben nochmal richtig schön gesehen, wie stark diese Eigenschaft der Primitivität ist und wie viel man erreichen kann, wenn man in dieser Weise mit den Koeffizienten arbeiten kann. Das Kriterium war, dass wir ein Primelement haben, das alle Koeffizienten teilt, bis auf den Leibkoeffizienten, und das Quadrat teilt nicht das Absolutglied. Da haben wir später auch noch Beispiele gesehen. Wir haben auch gesehen, dass man diesen Satz, also das Eisenstein-Kriterium, manchmal allgemeiner anwenden kann, als man so denkt, einfach indem man die Polynome ein bisschen manipuliert und umformt, solange bis ein Polynom rauskommt, bei dem man irgendwie sehen kann, mit was für einem Primelement man Eisenstein vielleicht anwenden kann. Vorsicht, Je nachdem, was man für Umformung macht, muss man dann später, wenn man bei dem neuen Polynom gezeigt hat, dass es irreduzibel ist, noch irgendwie zurückargumentieren, warum das ursprüngliche Polynom dann auch irreduzibel ist, beziehungsweise vielleicht klappt das nicht immer und man muss dann nochmal zusätzlich irgendwas machen. Also Vorsicht, aber es ist wirklich breiter anwendbar, als man erstmal so denkt. Und da haben wir in der Vorlesung Beispiele besprochen. Die wiederhole ich jetzt nicht, aber ich gebe Ihnen mal ein paar kleine Denkanstöße. Wir hatten ja diese Methode, dass man ein Polynom, was über Q definiert ist, umwandelt in eins, was Koeffizienten aus Z hat, falls nötig, indem man mit irgendwas multipliziert. Wie wäre das eigentlich allgemeiner? Also was für Manipulationen kann man sonst noch so machen mit Polynomen? Und welche erhalten Eigenschaften wie Irreduzibilität, welche nicht unbedingt? Da bitte nochmal drüber nachdenken, das kann hilfreich sein. Dann hatten wir die Idee mit den Koeffizienten, die man in einem Faktoring von Z interpretiert. Das heißt also, dass man ganzzahlige Koeffizienten hat und dann interpretiert man die Koeffizienten als Vertreter von Restklassen in einem Faktoring von Z und guckt, was dann passiert. In der Vorlesung hatten wir ein Beispiel, wo wir dann die Primzahl 5 benutzt haben. Wir sind also von Z gewechselt in den Faktoring Z modulo 5Z und haben da argumentiert. Und wenn Sie sich die Koeffizienten angucken, dann gibt es ja vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Eine andere Primzahl, die mich da anspringt, ist zum Beispiel die 7. Und ich möchte Sie hinleiten zu der Frage, was für Vor- und Nachteile die Auswahl der Primzahl jeweils hat. Eine kleinere Primzahl heißt, dass dann vielleicht die Rechnungen einfacher sind und man weniger Zahlen hat, mit denen man hantieren muss. Der Ring, über den man dann arbeitet, der Faktoring von Z, hat weniger Elemente. Was für Vorteile hat das? Was für Nachteile kann es vielleicht aber auch haben? Und wann ist vielleicht eine größere Primzahl sinnvoll? Da würde ich Sie auch einfach auffordern, mal so ein paar Beispiele durchzurechnen und mal zu gucken, was so passiert. Im Algebra-Buch sehen Sie auch Beispiele, die noch ein bisschen weiterführen. Da sehen Sie noch mehr Möglichkeiten, solche Irreduzibilitätstests nacheinander auszuführen und dann quasi so mit einer Fallunterscheidung vorzugehen. Hier machen wir dies, das, jenes, was kann schiefgehen, wie muss man argumentieren. Viel Spaß! Das Thema Nullstellen hatte ich schon angesprochen und ich glaube, das war's. Kurz, knackig. Ich hoffe, das hat geholfen, nochmal kurz über Kapitel 5 nachzudenken. Bitte üben Sie, probieren Sie rum, experimentieren Sie mit allem, was Sie da jetzt so gelernt haben zum Thema Polynomringe. Insbesondere möchte ich Sie auffordern, Polynomringe über verschiedenen Koeffizientenbereichen nochmal anzugucken, einzusortieren in unsere Kartografie von, nee, das ist nicht das richtige Wort, in unsere Karte vielleicht, unseren Atlas von Ringen, was die so können. Wo leben Polynomringe da? Was haben die für Eigenschaften? Was ist vielleicht unterschiedlich? Und beim Thema Irreduzibilität, da wäre es gut, sich nochmal wirklich zu Fuß zu überlegen, woher kommt das eigentlich? Was war nochmal die Definition? Was für Kriterien kenne ich jetzt in verschiedenen Ringen? Und was für Beispiele fallen mir ein für Polynome? Möglichst viele verschiedene irreduzible Polynome in verschiedenen Ringen, damit ich auch ein Gefühl dafür kriege, wie das gleiche Polynom sich in verschiedenen Polynomringen vielleicht unterschiedlich verhält. Das kam in der Vorlesung ein paar Mal vor und ich möchte Sie bitten, das noch zu vertiefen. So, das war's. Hier kommt die Musik und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.